Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir machen heute weiter mit der Predigtserie aus dem Johannesevangelium. Wir hatten ja Kapitel 1, Vers 29 bis 34, das Zeugnis des Johannes. Und heute kommen wir zu dem ersten Zeichen, das Jesus getan hat im Johannesevangelium. Und dort erfahren wir auch, dass es überhaupt das erste Wunderzeichen war. Es ist eine Einladung zum Hochzeitsmahl mit Jesus. Und ich lese einmal Kapitel 2, Vers 1, folgende. Und da heißt es: Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn man sich überlegt, was ist jetzt der Inhalt von dem gelesenen Text, würde ich sagen, es gibt zwei Dinge, die hier drin sind, in diesem kurzen Text. Also Jesus offenbart seine Herrlichkeit, damit schließt dieser Text ab, und aus Wasser wird Wein, und das ist ja ein Zeichen. Und im Johannesevangelium sind die Wunder, die Jesus tut, nicht nur tolle Wunder, die einen beeindrucken, sondern die zeigen über sich hinaus. Das Zeichen, ein Wunderzeichen bedeutet, dass da etwas drin ist, was uns etwas zeigt von Jesus. Und das, was das zeigt, ist, Jesus spendet einen Trank, der lebensspendend ist. Also dieses Wunder ist einfach ein Wunder gewesen dort, dass die wieder Wein hatten bei der Hochzeit. Aber eigentlich geht's hier um mehr. Das, was er auch uns anbietet. Ein Trank, wenn wir den trinken, haben wir ewiges Leben. Okay, schauen wir uns das mal an. Aber bevor ich jetzt in diese Thematik komme, möchte ich die Verbindung herstellen zu dem letzten Text, zur letzten Predigt. Ihr seht hier die Aussage in Kapitel 2, Vers 1. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Das ist also eine Zählung. Johannes zählt die Tage. Sein Evangelium beginnt mit Kapitel 1, Vers 1 bis 18. Das ist der Johannesprolog, das ist die Einleitung. Wenn man an eine große Kathedrale denkt, kann man sich vorstellen, die Einleitung an dem Portal sozusagen der großen Kathedrale sind die Kernthemen, die wichtig sind für diese Kathedrale, sind alle da. Und dann beginnt die Entfaltung dieser Kernthemen mit Kapitel 1, Vers 19, mit dem Zeugnis von Johannes dem Täufer über sich selbst, als die Leute ihn fragten: Wer bist du? Und von diesem Zeitpunkt an, von Kapitel 1, Vers 19, vergehen bis zu unserem Hochzeitsfest 7 Tage. Es ist interessant, wie detailliert Johannes diese eine Woche beschreibt. Ich sage nur mal kurz, was in dieser einen Woche passiert. Ja? Das erste ist, 1,19, folgende Fragen Leute, die praktisch die religiöse Polizei: Wer bist du? Und dann klärt er das, indem er sagt, wer er ist: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn. Das ist der erste Tag. dann verschwinden die wieder. Und dann ist in Kapitel 1, Vers 29, das war meine letzte Predigt zu Johannes, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann sagt er noch ein paar andere Dinge über Jesus. Aber das ist erst der zweite Tag sozusagen in der Entfaltung des Johannes-Evangeliums. Das Evangelium beginnt im Prolog mit der Ewigkeit. Im Anfang war das Wort. Aber dann, wo er in die Geschichte kommt und die Geschichte Jesu entfaltet, springt er gleich sozusagen, er lässt die Geburt und die Kindheit weg und die Beschneidung am achten Tag, die Lukas bringt. Dann er geht gleich sozusagen, er führt uns gleich zu Johannes dem Täufer. Und schon am nächsten Tag, als der zweite Tag dieser Woche, die er behandelt, da steht Johannes da und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und dann, darüber haben wir die Predigt gehabt das letzte Mal. Und dann einen Tag später passiert Folgendes. Am nächsten Tag, 1 Vers 35, stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist jetzt der Tag 3 von dieser einen Woche. Ja. Und Johannes macht das natürlich absichtlich. Wir wissen schon, was er meint, sozusagen, von der Predigt her. Und er sagt dann, das sind zwei Männer. Die zwei sind seine Jünger. Die haben Buße getan, die warten auf das Himmelreich und die glauben, dass er Prophet ist. Und jetzt gibt Johannes ihnen den Schubs hin zu Jesus. Und dann geht einer von den beiden, der Andreas ist, und der andere, ich vermute, das ist Johannes der Evangelist, der sich bis Kapitel 13 unter den Tisch fallen lässt, der immer nur sozusagen sich einschließt in das Geschehen. Und ab Kapitel 13 taucht er auf und er nennt sich der Jünger, welchen Jesus lieb hatte. Also genau in der Passion, die er überschreibt mit dem großen Thema, Jesus liebt die Seinen bis zum Ziel, bis ans Ende, bis zur Vollkommenheit, bis zum Tod am Kreuz. Ja. Und da bringt er sich erst persönlich ein. Aber von Kapitel 1 bis 12 erzählt er alles. Man weiß genau, der Verfasser ist Augenzeuge, der Verfasser war dabei. Ich glaube, er wusste ganz genau, das war die 10. Stunde. Und wahrscheinlich ging er mit Andreas zusammen dahin. Und sie haben eine unvergleichliche Zeit mit Jesus erlebt. Und was macht Andreas? Er düst zurück mit dem anderen natürlich. Und dann findet er seinen Bruder, Simon, den Sohn des Jona. Und sagt, was sagt er? Ja, er sagt ihm, er findet zuerst seinen Bruder, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Das ist der dritte Tag, ja, von diesen 7 Tagen. Und dann geht es Schlag auf Schlag, ja. Andreas führt Simon, seinen Bruder, zu Jesus und der kriegt seinen Namen Kephas, Petrus. Da ist schon die Vision des Lebens mit drin. Und dann, ein Tag später, am nächsten Tag, ist Vers 43, das ist jetzt der vierte Tag, wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Das ist jetzt ein Beispiel, wie nicht jemand ihm nachfolgt, sondern wo Jesus ganz bewusst aus der Masse der Jünger von Johannes, die alle da waren, auf einen zugesagt, komm mit mir mit. Ja, das war der vierte Tag und da kriegt er den Philippus und der Philippus denkt, nachdem er ihn erlebt hat, ich hole noch Nathanael dazu, ja. Und er sagt Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Darüber haben wir gesprochen. Und wenn jetzt der Nathanael, wenn der, das ist ja sein Name, und den Apostellisten haben wir den nicht. Also die Apostellisten, wenn man sich die anguckt, zum Beispiel Matthäus 10, wenn man das liest, wer da ist, dann hört sich das so an, die ersten 6. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus. Und das Interessante ist, Bartholomäus ist nicht der Name des Apostels. Weil der Name Bartholomäus ist Bar, ist aramäisch und heißt Sohn. Und das ist einfach, der wird nach seinem Vater genannt. Bartholomäus ist der Sohn des Ptolemai. Natürlich hat er einen eigenen Namen gehabt. Und wenn das Nathanael war, dann haben wir die 6, Nummer 1 bis 6 Apostel aller 4 Listen haben wir hier. Innerhalb der ersten Woche. Wenn meine Vermutung richtig ist, dass Johannes absichtlich seinen Namen unter den Tisch fallen lässt. Und er sagt nämlich, Andreas findet zuerst seinen Bruder. Ja, da kommt doch die Frage auf, ja, warum zuerst, ja? Kann es sein, dass Johannes dann sein Bruder auch traf, den Jakobus, dann hast du die 6 Apostel. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung, das müsst ihr nicht abnehmen. Aber es ist die erste Woche, da geht es also bom, bom, bom. Jesus sammelt sich seine Leute. Er war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Und dann war er, nachdem er den Satan besiegt hat, sozusagen, jetzt war er in Kampfesstimmung. Und jetzt wollte er sich seine Truppe zusammensammeln. Und er hat wahrscheinlich, nach meiner Vermutung, schon die ersten 6, die nachher ganz berühmt werden, bei sich. Und jetzt geht er mit den Jüngern zu dem Hochzeitsfest, wo er eingeladen war. Also sozusagen seine Mutter war eingeladen, das haben wir ja gerade gelesen. Und dann hat man ihn jetzt auf dem Hochzeitsfest und seine Jünger sind da. Und Jesus wird jetzt auf diesem Fest, also innerhalb von 4 Tagen, bis zu dem 4. Tag, da wollte er dann nach Galiläa gehen und Kana ist in Galiläa und er wusste natürlich, wir müssen jetzt losgehen, damit wir rechtzeitig bei der Hochzeit sind, ja. Aber er sorgt dafür, dass Andreas das erlebt und Simon, der Sohn des Jona, alias Petrus, das erlebt, dass Philippus das erlebt, dass Nathanael das erlebt, der vielleicht Bartholomäus ist und möglicherweise sind noch Jakobus und Johannes dabei. Und ich nehme an, dass sie dabei sind, weil, ich meine, woher hat der Verfasser all das? Am besten und am einfachsten ist es, er war dabei. Er hat es erlebt, er hat es gesehen. Er wusste genau, da waren 6 Krüge. Und jeder Krug fasst 2 bis 3 Maß. Das sind 2 bis 3 mal 39 Liter, grob 40 Liter. Krüge 80 bis 120 Liter jeder Krug. Wir hatten ja eine Diskothek, wie ihr wisst, eine Gastwirtschaft hier in Rothenburg. Und als Kind, als kleiner Pöks, war ich immer enorm beeindruckt, wenn die Bierlieferer kamen. Und dann wurden die beiden Keller bei uns aufgeklappt, da waren immer große Metallplatten, das macht einen riesen Knall, sozusagen Bumm, und dann waren die mit ihrem Wagen da und dann ließen sie immer 100 Liter Fass Bier nach dem anderen runter. Und das plumpste dann von oben runter, so Bumm, und ich als kleiner Pöks, da war ich noch nicht in der Schule, ja, ich habe das immer gern mit angeguckt, ja. Und dann waren da so große, kräftige Männer, zum Teil mit einem dicken Bauch, wo der herkam, weiß ich nicht, und dann haben die ihre großen Fässer aus dem Lastwagen gewälzt und dann geschubst da zu dem Ding und dann plumpst das immer, da war immer so ein riesen Kissen da, so ein mächtiges Kissen, dass es aushalten konnte. Dann plumpste das Ding, die 100 Kilo plus, plumpst von oben runter auf das und dann musste der andere praktisch noch aus dem Loch vom Keller da 1 Meter plus Höhe, musste jetzt noch runter in den Keller ziehen. Dann stellten die das auf. Innerhalb von einer Woche haben wir bei uns 600 Liter Bier etwa verkauft in den beiden Sachen, ja. Da wurde richtig getrunken. Ich mache jetzt keine Werbung. Unser Laden ist ja abgebrannt. Und das ist ein anderes Thema. Es gibt ihn nicht mehr, ja. Aber mich gibt's noch. Und das hieß immer, gehen wir zu Eddie, ja. Ich heiße ja Eddie, habe ich von meinem Vater geerbt. Der hieß eigentlich Emanuel. Gott mit uns. Aber keiner wusste, dass er Emanuel hieß, ja. Seine gläubige Mutter, die hier auch hier bekannt ist in der Gemeinde, die hat ihn halt, als sie ihn bekommen hat, ihren ersten Sohn, Emanuel genannt. Und ich habe dann später Jesus, den Emanuel, kennengelernt. Gott ist mit uns, wer ihn hat. Wer ihn hat, erlebt Gott und wer ihn hat, erlebt die Herrlichkeit Gottes. Man hat hier, Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der Vers 11. Und der ist am Ende von diesem Wunder. Und wenn man sich überlegt, warum schreibt Johannes die Wunder auf? Was ist der Grund, warum er das Zeichen nennt? Und warum wählt er diese Wunder auf? Er sagt, man kann gar nicht alles aufschreiben. Am Ende seines Buches sagt er das, man kann gar nicht alles aufschreiben. Die Welt würde gar nicht das alles fassen, was da zu berichten wäre, was Jesus alles im Leben von Leuten getan hat. Die eigentlichen Sachen und die Folgen, all das kann man nicht fassen. Und er sucht diese Wunder aus und das ist das erste Zeichen. Deswegen hier besonderer Augenmerk auf dieses erste Wunderzeichen. Und er erklärt, warum er das alles aufschreibt. Am Ende von seinem Evangelium hat er 2-mal einen kurzen Abschnitt, wo er darüber schreibt, dass er dieses Buch schreibt, mit welcher Absicht und so weiter. Und beim ersten Mal, am Ende von Kapitel 20, sagt er, nachdem Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also sozusagen, Johannes sagt, ich könnte so viel berichten und so viel schreiben, so viele Wunder, mache ich nicht. Ich wähle aus. Und die Wunder, die ich auswähle, die werden immer Jesus groß machen. Das ist hier beginnt eine Serie. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Christi hat viele Facetten. Und jedes Wunder beleuchtet andere Teile von der Herrlichkeit Christi. Dieses erste Wunder beleuchtet einen bestimmten Bereich. Wir gucken uns das ja gleich an. Als er den Blindgeborenen heilt, das ist sozusagen ein anderer Bereich. Ich bin das Licht der Welt und das Wunder zeigt, er ist das Licht der Welt und Menschen, die blind sind, auch blind geboren sind, werden sehen können. Dort dient die Heilung eines äußerlich Blinden, der blind geboren ist, dazu, dass Jesus in der Lage ist, alle Menschen, die Gott nicht kennen und blind sind, weil sie in Sünden geboren sind und Gott nicht lieben und Gott nicht suchen und Gott nicht mögen. Und es braucht erst eine Heilung ihrer Augen, damit sie anfangen zu sehen, dass der eigentliche Schatz meines Lebens nicht in mir liegt und nicht in vielen Dingen, die vielleicht meine Götzen werden könnten, sondern nur in Gott. Aber das Schöne bei diesem Wunder ist, dem ersten Wunder ist, da lag in dem Sinn kein so dramatisches Problem vor. Das war jetzt nicht jemand, der blind geboren war. Das war nicht Lazarus, der gestorben war. Das war nicht der Mann, der jahrzehntelang am Teich Bethesda krank war und dann schließlich am Teich Bethesda landete und dann immer wartete, ob er eine Chance hat, geheilt zu werden. Das ging immer schief, alle anderen waren schneller. Naja, er war gelähmt, wie soll der schneller sein? Und er hat niemanden, der ihm hilft. Und dieses Wunder, das Problem bei diesem Wunder ist eigentlich ein ganz kleines. Die hatten ein tolles Fest, die haben viel gegessen, haben viel getrunken, der Wein ist alle. Das Doofe ist nur bei diesen Hochzeiten in diesem Kulturkreis, das ist nicht von 15 Uhr bis 18 Uhr. Ja, also im ersten Buch Mose lesen wir, dass der Schelm Laban, die Hochzeit, die Jakob dachte, die Hochzeit sei mit Rahel, der Frau, die er wirklich liebte, mit der er verlobt war und für die er 7 Jahre lang sich abgerackert hatte, da hat der Schelm Laban hat seine ältere Tochter gegeben, die blöde Augen hatte und die wahrscheinlich gar nicht so toll aussah und hat sie ihm untergejubelt und er wacht erst am Morgen auf. Warum haben die kein Licht angemacht? Warum haben die sich nur angemacht? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ja. Und der merkt erst später, es ist die falsche Frau und ist total platt, ja. Aber da merkt man an der Stelle, da sagt er ihm, halte du die Hochzeitswoche mit ihm. Das ging also eine Woche. Ja. Eine Woche lang waren alle möglichen Leute waren dabei, essen und trinken. Und wenn du dann in der Mitte der Woche oder wann das war, wenn dann irgendwann das ausgeht, das ist peinlich. Das ist fürchterlich, fürchterlich peinlich. Weil dann stehst du ganz schön doof da als jemand, der eingeladen hat. Und die haben groß eingeladen. Sogar die Mutter Jesu war eingeladen. Die Jünger, Jesus war da mit seinen Jüngern. Also ich meine, stellt euch das mal vor, ihr macht so eine Hochzeit und da kommen 300 oder 500 Leute. Da kommt das ganze Dorf und da kommen noch Verwandte, die woanders leben. Und dann ist Maria so gut mit denen sozusagen, die weiß so gut Bescheid, die kriegt diese Insider-Information, was weiß ich, da sind gerade noch 2 kleine Krüge Wein und wenn das alles ist, ist vorbei hier. Und dann geht sie in der Not, ich meine, stellt euch jetzt eine gute Hausfrau vor, wenn die Söhne von Maria in Markus 6, die da erwähnt sind, also die Brüder Jesu, wenn das Söhne von Maria sind, dann war das eine große Familie, dann waren das 7+, also die Jesus plus die 4 Söhne, die du erwähnst, die Brüder und dann auch die Schwestern im Plural, das sind mindestens 7 Leute gewesen. Und die wusste sozusagen, wie man haushalten muss und die wusste, hier ist ein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, wo gehe ich damit hin? Das ist jetzt sehr interessant. Jesus hat noch nie ein Wunder getan, aber sie weiß genau, er könnte. Und sie wartet natürlich schon immer, dass das losgeht. Das, von dem sie weiß, durch den Engel Gabriel, dass dieser Sohn, mein Sohn, König Israels wird und Erlöser der Welt. Und Jesus sagt sie dann, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Da mag der eine oder andere denken, oh Mann, wie reden die denn miteinander? Die Mutter fragt, ist ja immer die Mutter, ne? Ehre Vater und Mutter. Und im Johannesevangelium nennt er sie zweimal Frau. Einmal hier. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann in Johannes 19 unterm Kreuz. Und wenn man jetzt hier denken würde, der ist schroff und der will nicht helfen und lässt sie abfahren, was habe ich mir dir zu schaffen? Wörtlich, Frau, was ist zwischen mir und dir? Meine Stunde ist nicht gekommen. Und das Problem dabei ist, dass der Entscheidungsträger für die Stunde Gott der Vater ist. Und dass Jesus, obwohl er Gott ist, der Mensch geworden ist und obwohl er eine ungeheure Power hatte, hat er jahrelang, wahrscheinlich, er war ja 30 plus, viele Jahre lang, einfach als Zimmermann gearbeitet. Und er hat die Sachen hergestellt, nicht in dem Sinne, bumm, war es da oder Tür sei, sondern er hat gearbeitet als Mensch. Er hat von seinem Vater das Handwerk gelernt und der Vater war Carpenter, Zimmermann, und er war Carpenter, ja. Und so war er bekannt. Er war als ein Handwerker bekannt. Und jetzt startet, das wissen wir jetzt, startet eine Serie von Sachen, die ihn weit hinausträgt über diesen Bereich. Er wird als Messias bald in aller Munde sein. Tausende werden kommen und ihn aufsuchen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein. Aber das hier ist nicht so ein Wunder. Dieses Wunder ist sozusagen in Anführungsstrichen ein kleines Problem, das gelöst wird. Eine bekannte, befreundete Familie hat das große Fest und hat falsch kalkuliert. Oder die Leute haben zu gut gegessen und zu gut getrunken. Auf jeden Fall, eine Riesenblamage stand ins Haus und Christus wendet die Blamage ab. Wahrscheinlich hat die Mutter es ausgelöst und Jesus blickt auf zum Vater, er betet sein Gebet und der Vater signalisiert ihm, ja, jetzt beginnt's. Und erst dann tat er sein erstes Wunder. Bei den Moslems startet das erste Wunder Jesu schon praktisch in der Wiege. Da redet das Kind auf übernatürliche Art und Weise und offenbart schon das. Und das ist halt ihre Vorstellung, wie es gewesen ist. Unsere Heilige Schrift teilt das nicht und deswegen teile ich es natürlich auch nicht. Ich glaube, dass Christus, bis etwa er 30 Jahre alt war, kein Wunder getan hat, keine außergewöhnlichen Wunder, von denen man in apokryphen Evangelien nachlesen kann. Und das ist zum Teil ganz komisch. Das behandle ich dann immer in der Bibelkunde vom Neuen Testament oder in der Kanonlehre vom Neuen Testament. Da lese ich dann die entsprechenden Storys vor. Wenn du liest, was die apokryphen christlichen Evangelien über Jesus sagen, was er als Christ gemacht hat, dann war das ein Bengel, ein Teenager, der, wenn einer ihm seine Wassergräben kaputt macht, mit denen er gespielt hat am Sabbat, weil am Sabbat soll es ja nicht machen, ja, und dann macht das einer kaputt und dann schimpft er ihn aus und er fällt tot um. Das ist ein ganz komischer Jesus, den man da in den Apokryphen findet. Und diese Apokryphen haben auch den Koran mit beeinflusst. Daraus sind manche Sachen, die da drin stehen, die Moslem alle glauben. Dass er eben Vögel da am Sabbat auch gemacht hat aus Ton und dann so gemacht hat, ist weggeflogen. Aber das ist nicht der Jesus der Heiligen Schrift. Der Jesus der Heiligen Schrift hat, bis er anfing, bis der Geist auf ihn kam, nach den 40 Tagen in der Wüste, erst dann wartet er immer noch auf Gottes Wink und dann fing er seine Wunder an. Und wir erleben hier das Erste mit Johannes zusammen und mit den anderen Jüngern, die dabei waren. Und was macht er? Und das ist jetzt wichtig, dass da diese Reinigungskrüge sind. Das erste Wunder geschieht auf einer Hochzeit, aber es ist auch verbunden mit dem Thema Reinigung, sozusagen in Anführungsstrichen zufällig. Aber an diesen Zufall glaube ich nicht. Das war Teil der Planung Gottes. Da waren diese 600 Liter füllenden Krüge, wenn man die voll machte und er sagt, füllt sie. Und die füllten ihn bis oben an den Rand, füllten die es. Das war also randvoll. Je nachdem, wie groß die waren, hat man also 6 mal 80 wären 480 Liter oder 6 mal 120, das wären eben entsprechend mehr und dazwischen durchschnittlich 600 Liter grob Wasser gehabt. Und er sagt nur zu den Dienern, Maria sagt ihnen, das ist schön, also kann man gut im Gespräch mit Katholiken anwenden, was lehrt Maria? Es ist das Letzte, was Maria in der Bibel sagt. Ne? Dass er den Dienern sagt, über Jesus, alles, was er euch sagt, das tut. Wenn man also einen Katholiken hat, der Maria Ferreira ist, dann sagt man, ja, was sagt Maria denn? Dann kann man diesen Vers nehmen und sagen, alles, was er sagt, das tut. Das ist toll. Sie kommt später noch vor. Sie ist in der Urgemeinde in Apostelgeschichte 1, aber sie kommt nicht zu Wort. Zu Wort kommt sie hier zum letzten Mal. Und das ist interessant. Deswegen machen die das. Ich vermute, dass Jesus bei denen noch nicht so wichtig und so bekannt war, aber dass sie so eine Stellung hatte in diesem fremden Haushalt, dass sie dann als die Diener, als sie das hörten, die haben das gemacht. Ich meine, man hätte auch denken können, das ist durchgeknallt. Wir brauchen Wein, wir brauchen nicht 600 Liter Wasser. Und das ist ja eine Riesenarbeit, ja. Bis du 600 Liter Wasser da reingefüllt hast, die zwei, drei Diener oder wie viel das waren, da schleppst du erstmal hin und her. Und die waren kräftig dabei, das zu machen. Und dann sagt Jesus, das ist jetzt immer noch Wasser in den Krügen, jetzt schöpft daraus und bringst dem Speisemeister. Und irgendwie auf dem Weg von den Krügen bis zum Speisemeister ist das der beste Wein. Natürlich hat die Familie den besten Wein besorgt gehabt. 1A Wein. Und der war weg. Und natürlich haben sie dann nachher, als die Leute betrunken waren und nicht mehr unterscheiden konnten zwischen 1A Wein und 3D Wein, haben sie einen anderen Wein aufgekarrt. Und das war aber jetzt sozusagen alles weg. Und jetzt kommt auf einmal ein Wein, der so gut ist, dass der Speisemeister, der schmeckte, und solche Leute, die Speisemeister sind, die wissen was von Essen und was von Trinken. Das sind Gourmets. Und der lässt sich den auf der Zunge zergehen und meint, was ist denn hier los? Leute, das stellt ja alles in Schatten. Und weil das so toll ist, ruft er extra noch den Bräutigam und das wird ein Riesen-Event. Und der Tag und die Stunde, wo der eigentlich hätte zu Schanden werden müssen, wird sozusagen zu der Sache, wow, die Party geht jetzt erst richtig los. Und das ist das, Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Was beinhaltet dieses Wunder? Was ist das? Das ist in Qualität und in Quantität. Die Qualität ist ungeheuer. Es ist der beste Wein, den der Speisemeister wahrscheinlich je getrunken hat. Und das andere ist die Menge. Ich hatte gesagt, bei uns wurde so viel verkauft, aber wahrscheinlich blieb da noch ziemlich viel übrig, als die Feier vorbei war. Und das zeigt, da das jetzt nicht nur eine Hilfe für diese Familie ist, sondern etwas völlig anderes. Kommen wir zu dem Stichwort Reinigung, ja. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und es ist ein Hochzeitsmahl. Johannes 3, 29. Dort redet Johannes. Und dieser Anfang vom Johannesevangelium ist von Johannes so gemacht worden, dass die Kapitel, die Texte von Kapitel 1, 19 bis Kapitel 3 Ende oder 4, 1, dieser Block, der ist für sich sozusagen so ein Johannesblock. Der fängt an mit Johannes dem Täufer als Zeugnis und er endet mit einem Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und da drin hat man die Hochzeit zu Kana, die sogenannte Tempelreinigung und das Gespräch mit Nikodemus in der Nacht über die Frage der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und das gehört alles zusammen. Das sind Texte, die beginnen mit der Wassertaufbewegung von Johannes dem Täufer und führen zu der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und zu der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist, das gehört alles zusammen als ein Block. Und ein Kernelement dabei ist die Reinigung. Weil das, was Johannes sagte, ist, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Und du kannst nicht ins Himmelreich kommen unrein. Jesus wird sagen, wir werden darauf eingehen, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Ja, und das ist genau das Thema hier. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Jesus H2O nimmt, und zwar 600 Liter etwa, und die in Wein verwandelt. Und der Wein ist ja nicht nur Wein, sondern wenn man das Evangelium weiterliest, dann benutzt er den Wein. Er benutzt den Wein, um zu sagen, mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Er erläutert das Abendmahl in Kapitel 6. Das heißt, man hat hier schon beim Auftakt hat man den Blick auf das Hochzeitsmahl Jesu. Johannes sagt, wer die Braut hat, in diesem letzten Zeugnis von Johannes in Kapitel 3, ist es in dem Block, dem abschließenden Block, sagt er, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dann verschwindet Johannes im Johannesevangelium. Er ist im Gefängnis. Kapitel 5 wird das nur kurz erwähnt. Aber in Kapitel 3 am Ende, 4 am Anfang, da hat man die Erwähnung, dass Jesus nach Galiläa gehen wollte eben und dass er durch Samarien reisen musste. Und in dem Zusammenhang merkt man, hier geht eine Zeit zu Ende. Und für mich ist interessant, Johannes merkt das. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das heißt, im Kontext, da waren Leute, die waren seine Jünger und die waren noch nicht übergegangen zu Jesus wie Andreas und wie Petrus und wie Philippus und wie Nathanael. Die sind bei ihm geblieben. Und die haben das als Konkurrenz empfunden, weil die stritten sich mit irgendjemandem, einem Juden, über die Reinigung, also Reinigung, genau unser Thema hier in dem Ding, die Reinigung. Es war eine Bewegung, diese Erweckungsbewegung von Johannes hatte den Kerngedanken, wenn Gott kommt, Gott ist heilig. Das ist Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind eine Ehre voll. Jesaja sieht ihn und was sagt er? Wehme, ich vergehe. Warum eigentlich? Wehme, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Du kannst nicht zu Gott kommen in unreinem Zustand. Das ist die Kernlehre von der Stiftshütte vom Tempel. Die Priester, die Gott am nächsten waren, die mussten sich immer reinigen. Immer wenn sie ein paar Schritte in Richtung Gott machen, mussten sich reinigen bei diesem Wasser der Reinigung im Tempel. Und deswegen ist es kein Zufall, dass das Wasser hier aus diesen Reinigungskrügen kommt. Wenn du teilnehmen willst im Reich Gottes, wenn du zugelassen werden willst zu dem Fest, was wir aus Jesaja 25, 6 bis 8 hatten, hier diese Lesung heute, dann musst du von Gott zutiefst verwandelt werden. Dann musst du gerettet werden vom Tod. Du musst gerettet werden von der Sünde. Und der Wein, den Gott liefert, der Wein, der das möglich macht, dass du sowohl gerettet wirst von deinen Sünden, als auch die Freude, den Genuss der Gegenwart Gottes erlebst, ist dieser besondere Wein von Jesaja 25. Ich habe letztes Jahr Anfang August darüber gepredigt, der eine oder andere mag sich daran erinnern, wo Gott die Tränen abwischt von allen Gesichtern, wo Gott ein Mahl anbietet allen Völkern auf diesen Berge, also auf dem Berg Zion. Das ist Jerusalem. Und genau dort ist Christus am Kreuz gestorben. Genau dort hat er vor dem Tod am Kreuz das letzte, beim letzten Mal, beim letzten Passamahl mit den Jüngern gesagt, das ist mein Leib. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das ist praktisch hier auch das Thema. Er ist bei der anderen Hochzeit der Bräutigam. Und die Braut sind, sei mal das himmlische Jerusalem, aber das ist ja nur die Angabe der Heimatstadt. Wer gehört dahin? Das sind all die, die an ihn glauben, seine Jünger, denen er sich hier offenbart. Und von daher ist es gewaltig. Dieses erste Zeichen ist ein Fanfarenstoß, dass du eingeladen bist. Jetzt überleg mal, angenommen, du bist Braut, ja, mit mir zusammen und unzählbar vielen anderen. Was bedeutet das? Wir haben hier einen Bräutigam, das ist Jesus. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Wir haben also Gott als Bräutigam und wir haben die Braut. Und Johannes ist nur der Freund, der Bräutigam, der die sozusagen die Ehe arrangiert. In manchen Kulturen kannst du nicht direkt zu einem Mädchen gehen. Pakistan ist das so gewesen, da geschieht das auf Umwegen über deine Verwandten. Und irgendeiner wird als Brautwerber geschickt. Und Johannes der Täufer sieht sich hier als in der Rolle dieses der Freund vom Bräutigam. Er hat geworben. Und die ersten Jünger kommen alle durch seine Erweckungsbewegung. Alle 12 Apostel, das steht in Apostelgeschichte 1, kommen von Johannes zu Jesus. Und die haben immerhin die Welt evangelisiert und andere erreicht, die dann auch evangelisiert haben. Und von daher ist es ein Paukenschlag hier. Johannes weiß, ich tritt ab, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus offenbart seine Herrlichkeit in der Reinigung. Und ich denke, das ist Rotwein gewesen, den er da gemacht hat. Und der sieht halt ein bisschen ähnlicher aus wie Blut. Und natürlich hat niemand von denen daran gedacht. Aber wenn man zu Kapitel 6 kommt in Johannes, dann merkt man das. Und die Qualität und die Quantität des Weines sind sozusagen so, dass es ausreicht. Und das gilt ja auch fürs Abendmahl. Das Abendmahl benutzt Wein oder Traubensaft. Es geht um die Sache vom Weinstock. Das ist eine Wurzel im Alten Testament. Und wenn man da die Trauben getreten hat von den roten Trauben, dann wurde man teilweise ähnlich rot wie Blut. Ja, das ist das einfach das der Vergleich. Und jetzt ist es so, aus Wasser wird Wein und der erlebt das, der Speisemeister. Und dann haben wir hier Elemente. Was ist darin enthalten, in dem in Wasser das Wein wird? Man hat den Gedanken der Reinigung, es ist Lebensspenden und es ist ein Trank zum Hochzeitsfest. Man hat Wasser vorher im Evangelium ja bei Johannes, als sie ihn fragten, warum er tauft. Und er sagt, ich taufe mit Wasser und im Kontext bedeutet das, ich taufe nur mit Wasser. Und dann redet er einen Tag später von ihm, siehe, das ist Gottes Lamm. Und dann sagt er, Gott hat mir gesagt, ich kannte ihn nicht, aber das Zeichen ist, der, auf den der Geist Gottes herabkommt und auf ihn bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und ich habe es gesehen und bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Bräutigam und wir alle sind die Braut. Und jetzt stell dir mal jetzt eine Hochzeit vor. Und nehmen wir mal an, sie ist nicht arrangiert gegen den Willen der beiden, sondern die beiden lieben sich wirklich. Also wie im Fall von Jakob und Rahel. Stell es mal vor, gut, du bist ein Teil davon. Nicht als Einzelner, sondern wir alle zusammen als Leib Christi quer durch die Geschichte aus Israel und allen Nationen. Kannst du dir vorstellen, dass zwei Menschen, die sich enorm lieben, dass die glücklich sein können? Ja, ne? Und dass sie glücklich sein können Jahr für Jahr? Ich stell dir vor, du bist dann glücklich Jahr für Jahr, Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer bei dieser Hochzeit dabei ist, erlebt Gott als ein Gegenüber, so wie eine Braut den Bräutigam erlebt und eine Liebe, ein Zusammenleben der Liebe beginnt, die sozusagen in alle Ewigkeit fortdauert. Wer zu diesem Hochzeitsmahl eingeladen ist, der hat keine Tränen mehr, der hat keine Trauer mehr, der hat keinen Tod mehr, der hat keine Krankheit mehr. Stellt euch vor, was das bedeutet, wenn man von diesem Trank trinken kann. Und wenn man sich das anguckt, du musst dafür aber rein sein. Du musst gereinigt werden und das ist die Taufe mit Wasser von Johannes, ist die irdische, sichtbare Taufe, weil den Geist Gottes kann man nicht sehen normalerweise, es sei denn, er offenbart sich in der Gestalt einer Taube oder in der Gestalt wie in Pfingsten von Feuerzungen. Normalerweise kann man ihn nicht sehen, deswegen die Taufe mit Wasser stellt das sichtbar dar, was unsichtbar durch Jesus geschieht. Er ist der Täufer im Geist und das bewirkt Reinigung. Aber dazu ist auch sein Blut nötig. In Kapitel 13, Vers 8 wäscht er die Füße der Jünger und dann kommt er zu Petrus und der will nicht und dann sagt er, Herr Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Das ist genau das. Ich sag mal im Bild von der Hochzeit, unrein kann ich dich nicht heiraten, also die Braut. Sie muss rein sein und sie ist an sich von der Herkunft nicht rein. Wir haben alle schmutzige Kleider. Durch unsere Sünden schmutzig. Und wir müssen gereinigt werden durch das Blut des Lammes. Und das ist ja genau das Symbol vom Abendmahl, dass der Wein, den wir dort servieren und anbieten, oder der Traubensaft, das ist dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und wenn sie das annehmen im Glauben, dann haben sie keine Sünden. Selig sind, die reines Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Sie werden als Braut, Teil vom Leib Christi, werden sie in Ewigkeit Gott so nah sein, dass es heute für unsere Vorstellung unfassbar ist, unglaublich ist, dass es überhaupt möglich ist, Gott so nah zu sein und von Gott so sehr geliebt zu werden. Also Leute, ich freue mich auf die Hochzeit des Lammes, weil ich weiß, ich bin ein Teil davon. Und ich habe kein Problem, dass unsere irdischen Heiraten hier zu Ende kommen in diesem Leben. Das war toll, das war für mich wunderbar, das war ein großer Segen. Aber wir, meine Frau und ich, wir werden beide Teil dieser Braut sein. Und wir werden das nicht vermissen, was wir hier hatten. Wir sind im Begriff, wenn diese Hochzeit kommt, in eine Zeit einzugehen, die alles sprengt, was man an irdischem Glück und Segen und Freude haben kann. Es ist unvergleichlich, was Christus zu bieten hat. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich bete, Herr Jesus, komm bald. Welche Braut will das nicht? Ja, welche Braut will nicht, dass der Tag bald kommt? Es ist lebensspendend, dadurch, dass wir den Geist empfangen, Kapitel 13, ja, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir, Kapitel 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Das Leben mit Jesus, das Hören auf Jesus reinigt, sein Blut reinigt, seine Lehre reinigt, der Geist Gottes reinigt uns und dieses zusammengenommen ist lebensspendend, es ist die Wiedergeburt, darauf kommen wir dann noch in diesen Texten, auch das lebendige Wasser, dass das Wasser zu Wein wird, wir werden nachher sehen, wie das Wasser selber als Wasser dann benutzt wird in entsprechenden Kontexten als die Gabe des ewigen Lebens. Und es erfüllt sich, was in Jesaja steht. Wir können uns freuen nach diesem Zeichen heute auf andere Texte in Johannes. Das ist ein ganz tolles evangelistisches Buch. Ich hoffe, dass euer Wasser im Mund, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft, ja? Amen.